Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Die Lesart, meine Damen und Herren, kommt heute von der Frankfurter Buchmesse und auf der Bühne vom Deutschlandfunk Kultur nehmen in diesem Moment zwei weitere Gäste Platz, nämlich Mareike Nieberding und Nils Heisterhagen. Mareike Nieberding hat einen politischen Aufruf geschrieben mit einem Titel, der nach einem Appell klingt. Verwende deine Jugend, heißt ihr Buch. Hallo, Frau Nieberding.
Hallo.
Warum sollten denn Ihre Generationsgenossen ihre Jugend verwenden und wofür?
Ich denke, dass es wahnsinnig wichtig ist, nicht nur für meine Generation, ich bin ja nun auch schon 32, sondern vor allem für die Menschen, die noch ein bisschen jünger sind als ich, ihre Jugend zu verwenden für die Politik und für sich selbst dementsprechend auch. Und das kommt daher, dass einfach nur noch 15% bei der letzten Bundestagswahl unter 30 waren. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Alarmzeichen und sollte uns alle dazu ermutigen, so politisch, so viel Politik wie möglich in unseren Alltag zu tragen und so politisch wie möglich zu sein.
Von Nils Heisterhagen liegt eine sehr umfangreiche Sammlung seiner Artikel vor. Das Streben nach Freiheit heißt der Band. Da schwingt ja auch etwas sehr Großes mit im Titel. Eigentlich könnte man ja sagen, sind wir doch frei. Wonach sollen wir jetzt noch streben?
Also das Streben nach Freiheit, der Titel bezieht sich im weitesten Sinne auf die Philosophin Hannah Arendt, die mal gesagt hat, dass ein jeder Bürger seine Freiheit, die er hat, auch ausleben soll, dadurch, dass er politisch aktiv ist. Also Freiheit wird realisiert durch politisches Handeln. Das ist ungefähr die Kernthese von Hannah Arendt. Und darauf bezieht sich auch der Titel. Und die Essays sind sozusagen ein Symbol dafür, dass ich mich politisch äußere, engagiere, und die Artikel sind dann quasi der Ausdruck dessen. Ja? Und deswegen habe ich das Zitat oder den Titel gewählt.
Dann müsste ja das, was Mareike Nieberding anstrebt, eigentlich sehr in ihrem Sinne sein.
Naja, man kann ja auch für Unterschiedliches sich politisch engagieren. Ne? Heißt ja nicht, dass wir uns alle für das Gleiche politisch engagieren müssen oder sollten.
Bei jungen Leuten, Frau Nieberding, wird häufig kritisiert, dass sie möglicherweise politisch nicht aktiv seien. Mhm. Sie haben aber einen ganz anderen Befund. Können Sie uns das so ein bisschen skizzieren?
Ja, und zwar habe ich vor 3 Jahren nach der Trump-Wahl eine Jugendbewegung gegründet mit dem Namen Demo und habe mich damals aufgemacht mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, um vor der Wahl junge Menschen für Politik zu begeistern und sie zum Wählen zu motivieren, weil ich genau, wie Sie das gerade gesagt haben, eben auch mit diesem Vorurteil losgefahren bin, diese Jugend interessiert sich nicht für Politik. Und wunderbarerweise wurde ich ziemlich schnell vom Gegenteil überzeugt, denn sobald wir da in den Schulen aufschlugen, schauten wir zwar in Gesichter, die jetzt nicht unbedingt sich als politisch interessiert selbst bezeichnet hätten, aber in ihrem ganzen Sein, in ihrer Diskussion, in ihrem Streben nach Gerechtigkeit total politisiert waren. Sie waren eben nicht politikverdrossen, was sie waren, war tatsächlich parteienverdrossen. Und das ist sozusagen eine der schlechten Nachrichten, die ich aus diesem Engagement mitgebracht habe, weil wir natürlich in einer Parteiendemokratie leben und darauf angewiesen sind, dass sich auch weiterhin Menschen in Parteien engagieren wollen und sich aufstellen lassen und in Amt und Mandat kommen. Und ich habe gerade schon auf die geringe Wahlbeteiligung der Jugend, den demografischen Wandel hingewiesen. Und ich glaube, da kommen wir sozusagen in eine Art von Repräsentationskrise. Wenn sich irgendwann junge Menschen nicht mehr für Politik begeistern, dann weiß ich nicht, wer da irgendwann in unserem Bundestag sitzen soll. Und genau.
Wäre das ja mit den Fridays for Future der Gegenbeweis. Also eigentlich scheint sich doch da eine ganze Generation gerade zu politisieren.
Ja, ich glaube, dass in den Demos von Fridays for Future, teils auch in den Blockaden jetzt von Extinction Rebellion, in all dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, weltweit an jungen Menschen auf den Straßen, auf den Plätzen, in ihren Schulen eine unfassbare Chance für uns alle liegt, für die Demokratie liegt. Jetzt geht's halt darum, und das ist eben quasi der zweite Befund in diesem Buch, dass eben nicht die Jugend Politik verdrossen ist, sondern die Politik Jugend verdrossen. Und nun geht es eben darum, dass die Politik endlich anfängt, diese jungen Menschen erstmal wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und sie auch politisch einzubinden, weil ich glaube, dass diese Politisierung, die wir gerade erleben, die ja auch einer gewissen Empörung geschuldet ist, relativ schnell wieder verpuffen kann, wenn all diese jungen Menschen merken, dass es ganz schön schwierig ist, sich Gehör zu verschaffen.
Empörung ist so ein Stichwort, das bei Ihnen auch fällt in einem Aufsatz und eigentlich eher als so ein negatives Moment. Sie sprechen sogar davon, dass man sich entempören soll, wenn ich mich richtig erinnere. Warum halten Sie das für keine gute Haltung in politischen Angelegenheiten, Herr Heisterhagen?
Also machen wir es mal konkret bei Fridays for Future oder vielleicht auch bei Extinction Rebellion, die ja nochmal eine Nummer radikaler sind als Fridays for Future. Ich finde das grundsätzlich gut, dass die Jugend demonstriert, darauf hinweist, dass wir mit der Klimafrage eine existenzielle Frage für die nächsten 50, 60, ja, für die nächsten Jahrhunderte eigentlich haben. Und das Problem bei dem Ganzen erblicke ich darin, wenn Politiker oder Erwachsene einfach nur Symbolpolitik reproduzieren. Weil sie sind doch dafür da, Lösungen zu finden. Und ich sehe den Diskurs immer mehr in eine Symbolpolitik abdriften, wo man immer nur sagt, bist du dafür, bist du dagegen? Like oder Dislike? Ja? Und wir kommen gar nicht mehr in eine vernünftige Debatte darüber, was sind eigentlich die Lösungen, die politisch realisierbaren Lösungen. Und machen wir es konkret bei der Frage Klimapolitik. Deutschland hat insgesamt weltweit 2% vom CO2-Ausstoß. Wir allein in Deutschland werden nicht das Klima retten. Jetzt fragt sich, okay, wir sollen ein grünes Vorbild werden. Wie werden wir denn ein grünes Vorbild? Wir werden doch nicht ein grünes Vorbild, indem wir ein bisschen unseren Konsum umstellen und einen riesengroßen CO2-Preis einführen, sondern wir werden doch nur ein grünes Vorbild, wenn wir in der Frage grüne Technologie zum Beispiel Weltmarktführer werden, wenn wir es schaffen, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, wenn wir unsere Industrie dekarbonisieren, wenn wir von der Kohlenstoffökonomie es zum Beispiel in die Wasserstoffökonomie schaffen, um dadurch zu zeigen, hey, wir in Deutschland bauen gerade massiv unser Wirtschaftsmodell um, ja, und dann werden die anderen Länder wie China, Indonesien, Malaysia, die werden hellhörig und sehen, guck mal, was die Deutschen da machen. Und dann werden wir ein grünes Vorbild sein, weil die dann nämlich sehen, oh, damit kann man auch Geld verdienen mit Klimapolitik. Ja, und das lohnt sich. Und das kostet kein Wachstum, das kostet keinen Wohlstand, sondern es bringt Wohlstand. Ja, und da müssen wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir in gewisser Weise Vernunft, ja, in diese Debatte bringen und nicht nur sagen, ändert ein bisschen euer Konsum, esst vegetarisch.
Aber das sagt doch keiner.
Na doch. Ja. Also ich finde schon, dass der Transport der Ideen, die über Fridays for Future, aber auch zum Teil vor allem linken Publizistik passiert, doch so ist, dass man gesagt bekommt, wir müssen uns alle irgendwie ändern, wir müssen grüner werden, aber wir müssen doch die Frage nach dem Wie stellen. Und diese Frage nach dem Wie, die gerät momentan in den Hintergrund. Und dafür plädiere ich halt zu sagen, bitte ein bisschen empören und ein bisschen mehr auf rationale Debatte umschalten.
Aber es ist ja auch so, Frau Nieberding hat sich damit ja intensiver befasst, dass zuerst einmal ein radikales und vielleicht auch emotionales Moment da sein muss. Das ist ja sinnvoll, sonst kommen ja überhaupt gar keine politischen Bewegungen in Gang. Wie ist das bei den jungen Leuten?
Also wo ich sozusagen jetzt einstimmen würde, ist in dem kritischen Blick auf das Empören an sich, weil ich auch glaube, das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung so gewesen, man empört sich sehr schnell und man empört sich auch sehr schnell, sehr stark. Ich war damals irgendwie regelrecht in Panik. Das, was Greta Thunberg jetzt fordert, geratet in Panik, hatte ich damals mit Donald Trump. Und diese Empörung hat sich dann bei mir, die hätte sich quasi, glaube ich, auch in eine Angst verwandeln können, in eine Angst, die einen ohnmächtig macht, die einen irgendwie auf seinem Sofa hält und irgendwie zurückhält. Und sie hat sich wunderbarerweise in etwas Positives entwickelt, in etwas Vorwärtsgewandtes, in ein Engagement. Und ich glaube, dass eben die Gefahr der Empörung darin liegt, zu verharren in diesem Moment des Erstarrtseins und dass wir dahin kommen müssen, eben aus Empörung Engagement zu machen, aus dem Meckern quasi ein Machen, wo ich aber überhaupt nicht zustimmen würde, ist, inwiefern nun das, was Sie gerade gesagt haben, in irgendeiner Form im Widerspruch zu dem steht, was Fridays for Future fordert, weil die ja gar nicht sagen, wie das Gespräch darüber jetzt aussehen soll, sondern die einfach nur fordern, macht was, tut was, wie, es ist unsere Zukunft, bitte kümmert euch endlich darum.
Aber
und ich glaube, dass die Bewegung heterogen genug ist oder sozusagen sehr heterogen, sodass da sehr viele verschiedene Ansätze, Lösungsansätze, es gibt darunter sicher Leute, die sagen, ab jetzt radikaler Verzicht, ich wasche meine Haare nur noch einmal im Monat, wenn überhaupt. Ich mache meine Seife selber. Ich nehme nie wieder einen Strohhalm. Ich steige in kein Auto mehr. Ich fahre mit meinen Eltern nie wieder nach Mallorca. So, das habt ihr jetzt davon, dass ihr so lange stillgesessen habt, liebe Elterngeneration. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die sich wahnsinnig gerne genau damit auseinandersetzen würden, nämlich mit der Art, wie wir wirtschaften, wie wir überhaupt unsere Konsumgesellschaft, wie wir die leben, was wir die letzten 30 Jahre verpasst haben. Die wollen gerne reden über, was könnte heute ein neuer Sozialismus sein. Da sind so viele Debatten, die da drin stecken. Und ich finde es einfach wahnsinnig gefährlich, das sozusagen von vornherein schon wieder abzukanzeln, weil sie haben eben gesagt, Politiker, also Erwachsene. Das finde ich, also genau darin steckt halt sozusagen auch das Problem, dass ältere Leute auf Jüngere gucken und sie von vornherein sozusagen paternalistisch von oben herab abwerten und so tun, als wüssten sie nicht, was sie da machen.
Lassen Sie mich das mal präzisieren. Ja? Ich kritisiere auf keinen Fall die Kinder oder Jugendlichen. Ja? Ich sage nur, das, was die Erwachsenen daraus gerade machen, ist naiv und falsch.
Also kritisieren Sie die Erwachsenen, die Politiker
und sagen, ja, die Erwachsenen, ja.
Sie würden zu Symbolpolitik greifen, weil es halt gerade günstig ist in diesem Moment.
Verzicht wird die Welt nicht retten, sondern das Einzige, was wir wirklich Gutes tun könnten in der Klimadebatte, wäre jetzt massiv auf grüne Technologie zu setzen.
Ja.
Und da müssten wir einen Plan vorhaben. Aber den hat keiner. Und da kritisiere ich auch meine Partei, die SPD, die jetzt irgendwas mit Ölheizung wieder beschlossen hat im Bundestag oder beschließen will. Und das halte ich nicht für den Weg. Ja. Ich halte das, grüne Industriepolitik. Sigmar Gabel hat das als Umweltminister in den Gang gesetzt. Er hat das ökologische Industriepolitik genannt. Das ist der Weg. Und da müssen wir hinfinden. Und das kostet Geld des Staates. Da muss man Geld in Forschung investieren. Da muss man Anschubinvestitionen für grüne Unternehmen geben, ja, die da in der wirklich Klimatechnologie vorne dabei sind. Und natürlich, ja, das wird ja auch kein Markterfolg von heute auf morgen, sondern das braucht ja Anschubfinanzierung.
Ja.
Und das sehe ich nicht, dass wir diese Debatten führen. Ja? Und nochmal, diese Klimapolitik im Sinne von, wir stehen für das Gute und der Rest, der es nicht verstanden hat, steht für das Falsche, das sorgt für eine Spaltung der Gesellschaft. Und wir müssen doch gucken, dass wir die Gesellschaft zusammenhalten. Ein Beispiel nämlich, wo dieser Riss sehr deutlich wird und die Frage um das Auto. Ja? Die deutsche Autoindustrie ist mit Abstand die wichtigste Industrie in diesem Land. Da hängen Millionen von Arbeitsplätzen dran, direkt und indirekt. Ja? Wenn aber Greenpeace sich auf die IAA stellt mit Plakaten, das Auto sei ein Klimakiller, ja? Das ist ein ökologischer Furor, der dafür sorgt, dass die Facharbeiter beim Daimler entweder gleich zur AfD gehen oder zur CDU, ja? Oder vielleicht zur FDP. Aber die Linke verliert diese Leute. Und das ist mal früher Stammklientel der SPD gewesen. Und wir müssen noch gucken, dass wir die Transformation, auch die Autoindustrie vor sich hat, dass wir das vernünftig machen, dass wir den Laden zusammenhalten, ja? Dass wir nicht dafür sorgen, dass man nur noch A und B, nur noch Schwarz und Weiß sagen kann, sondern dass man den Graubereich noch
sagen darf. Ich glaube, da sind sich alle einig.
Das denke ich auch. Ja. Ich habe auch den Eindruck, Herr Heisterhagen, dass es doch notwendig ist und dass auch die Debatte überhaupt an diesem Punkt inzwischen ist,
ja,
überhaupt erstmal einen Druck zu erzeugen, einen gesellschaftlichen Druck. Und der wird gerade durch diese Jugendbewegung und Fridays for Futures sehr viel spürbarer.
Frau
Nieberding, Sie sind diejenige, die auch am meisten mit diesen jungen Leuten zu tun hatte. Wandelt es sich dann auch in eine politische Kraft an den verschiedenen Rändern? Erwächst
also,
da etwas draus? Sie haben ja auch mit konkreten Personen
ja,
gesprochen.
Ich glaube, es steckt erstmal eine Wahnsinn. Also ich finde Symbolpolitik von oben sozusagen auch kritikwürdig, aber dennoch denke ich, dass das Symbol des Jugendlichen, der auf die Straße geht und für seine Belange einsteht, erstmal wahnsinnig gut und wichtig und richtig, und hoffe auch, dass es weiterhin der Fall sein wird. Aber natürlich sind diese Demos, ist dieses Sichtbarsein nur ein Teil von einer nun viel größeren Anstrengung, die passieren muss von Seiten der Politik, eben diese jungen Menschen in politische Prozesse einzubinden, mit denen ins Gespräch kommen, die eben nicht nur auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen oder in irgendwelchen Talkshows von oben herab zu behandeln, sondern die tatsächlich auf Augenhöhe ernst zu nehmen. Die müssen in die DAX-Konzerne eingeladen werden, mit denen muss da diskutiert werden, und es müssen genau diese Gespräche geführt werden, von denen Sie gerade sprachen, nämlich es muss sich darüber auseinandergesetzt werden, wie wir alle gemeinsam, egal ob jung oder alt, weil genau darum geht es auch in meinem Buch. Ich will überhaupt nicht die Generationen gegeneinander ausspielen. Ich glaube, dass das Gefährlichste ist, was passieren könnte. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass die Probleme der Gegenwart, der Zukunft an der Generationengrenze verlaufen. Ich glaube, die verlaufen viel eher zwischen Menschen, die sich solidarisch zeigen mit anderen, und solchen, die das nicht wollen. Und nun geht es eben darum, diesen jungen Leuten eine Stimme zu geben. Und ich glaube, da kann man ganz konkret auch quasi direkte Einflussnahme möglich machen, indem man das Wahlalter senkt. Man könnte die politische Bildung in den Schulen verbessern, die nämlich tatsächlich katastrophal ist, was ich vor der Recherche für mein Buch auch nicht so genau wusste, dass nur 2,1% des Unterrichts an Gymnasien auf Politikunterricht entfällt und oft fachfremd unterrichtet wird, also von Erdkundelehrern oder anderen. Und das ist natürlich,
wer gerade Zeit hat.
Genau, wer gerade nichts Besseres zu tun hat, unterrichtet Politik. Und das finde ich ehrlich gesagt ein Armutszeugnis, vor allem wenn man weiß, in was für einem Land wir leben, was wir für eine Verantwortung haben. Eben gab es die Diskussion über Rechtsterrorismus. Genau darum geht es ja auch, junge Menschen eben zu Demokraten auszubilden und sie eben auch damit, ihnen das Handwerkszeug zu geben, um ihre Jugend auch für sich zu verwenden. Weil das geht nicht einfach so. Politisch sein fällt nicht vom Himmel. Man muss schon wissen, mit wem man es da zu tun hat, wie unser Land überhaupt funktioniert. Und da könnte von politischer Seite einfach viel, viel, viel mehr kommen. Auch gerade von den Parteien, die Jugendorganisationen haben, aber dort eben junge Leute quasi bis 35 in diesen Jugendorganisationen internieren. Also wirklich, ich meine, 35, da haben Menschen ein Haus gebaut, drei Kinder erzogen und schon den vierten Job angetreten. Also vielleicht fühlt man sich dann noch jung, aber man ist es quasi auf dem Papier leider nicht mehr. Und ich glaube, da könnte man viel früher diese jungen Menschen in Amt und Verantwortung bringen und die oben auf die Wahllisten schreiben, denen Plätze in den Vorständen geben. Und das sind jetzt zum Beispiel auch die letzten beiden Beispiele, sind tatsächlich Vorschläge von Kevin Kühnert bei den Jusos, der da ja sehr für wirbt, die SPD zu verjüngen, was positiv zu beurteilen ist, denke ich.
In Ihren Essays, Nils Heisterhagen, geht es ja immer wieder auch um eine Bestandsaufnahme Deutschlands oder der Dinge, wie sie gerade in Deutschland sich darstellen. Und etwas, das Sie auch erwähnen, ist diese Sehnsucht nach Konsens und auch so eine gewisse Trägheit. Wir hatten das in der ersten Hälfte der Sendung schon. Ist das vielleicht auch so eine Skepsis gegenüber politischen Utopien, und brauchte man da jetzt nicht etwas doch anderes und müsste die Probleme viel direkter angehen?
Also ich glaube, in Deutschland kommen gerade zwei Dinge zusammen. Ja. Angela Merkel hat zu lange regiert. Das Land liegt im Mehltau. Das zweite ist, wir haben 10 Jahre gute Konjunktur gehabt. Das hat das Land extrem selbstzufrieden gemacht. Ja. Wir gucken sehr naiv und sehr, in Anführungsstrichen, noch sehr optimistisch in die Zukunft, obwohl die Welt da draußen sich längst geändert hat und da ein perfekter Sturm sich zusammenbraut. Ja. Man braucht sich nur mal auf ein bisschen über Geopolitik informieren, was da momentan sich in der Welt tut, sollte den Deutschen Angst machen. Ja. Und wir führen noch Diskussionen in diesem Land, die sehr nationalstaatlich orientiert sind, die den Blick nicht nach außen weiten. Und wir müssen anfangen, den Blick nach außen zu weiten. Da plädiere ich halt sehr stark dafür, dass wir auch endlich mal wieder ein bisschen über Wirtschaft reden. Ja? Weil da geht es auch viel um viel, ja, für unsere Zukunft, auch für die Kinder in unserem Land. Und wir sind seit einem Jahr ungefähr mit der deutschen Industrie in einer Rezession. Wir konnten bald eine gesamte deutsche Rezession bekommen. Das sind auch alles Themen, über die wir reden müssen. Und deswegen plädiere ich halt immer so dafür, Dinge nicht eindimensional zu sehen, sondern zu verbinden, eben Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Und ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel, wie auch die Jugendlichen diesen Blick gewinnen könnten. Der grüne Vordenker, der Ralf Füchs, der mal die Heinrich-Böll-Stiftung geleitet hat, hat den Klimakids zugerufen. Klimakids studiert Ingenieurswissenschaft, Physik, Biologie, versucht sozusagen neue Utopien selbst zu entwickeln. Ja?
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Okay. Man muss mit den jungen Leuten reden. Genaueres können Sie nachlesen in den Büchern unserer Gäste. Verwende deine Jugend, heißt der politische Aufruf von Mareike Nieberdink, erschienen bei Tropen, 108 Seiten für 12 Euro. Das Streben nach Freiheit lautet der Titel von Nils Heisterhagens Essayband, der im Dietz Verlag herausgekommen ist, 504 Seiten für 30 Euro.